Hi, ich bin Sina.
Und ich bin Isabel.
Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert.
Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit Isi und mir. Keine Interviews heute.
Yay.
Nur wir zwei.
Ja, hab dich ein bisschen vermisst.
Ich dich auch.
Oh.
Wir haben heute mal wieder ein spannendes Thema. Ich glaube, ich leite so immer die Podcast-Folge ein. Aber es ist alles spannend. Alles ist wichtig und alles ist spannend.
Ja, wir haben nur spannende Themen.
Richtig. Und zwar geht es heute um die Nebennieren. Viele, gerade in der Facebook-Gruppe, schreiben immer mal wieder, oh Isi, kannst du nicht mal was über die Nebennieren erzählen, weil Isabel doch immer mal wieder auch Beiträge darüber schreibt oder halt auch in der Facebook-Gruppe darüber spricht. Und es ist wirklich ein sehr, sehr nachgefragtes Thema. Wir wollen heute mal ein bisschen mehr Klarheit in das Thema, was sind denn die Nebennieren überhaupt? Haben sie eventuell was mit den Nieren zu tun oder eben auch gar nicht? Also einfach solche Unsicherheiten aufklären und mit was sie zusammenhängen. Wie hängen sie mit unserem Hormonsystem zusammen? Wie spielt Stress da eine Rolle? All diese Fragen werden wir heute klären. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal.
Legen wir los.
Eventuell vielleicht einfach damit. Ja. Einfach, was sind denn die Nebennieren? Ist das ein eigenständiges Organ? Wo sitzen die? Wo liegen die?
Ja, also ich weiß immer ehrlich gesagt nicht, ob ich mit Einzahl oder Mehrzahl reden soll. Eigentlich sind es zwei Organe. Also es gibt zwei Nebennieren, die, auch wenn das ein bisschen verwirrend klingt durch den Namen, eigentlich nichts mit den Nieren zu tun haben, sondern auf den Nieren drauf sitzen. Wie so kleine putzige Hütchen sieht das aus. Mhm. Und die haben, wie gesagt, nichts mit den Nieren zu tun, sondern gehören zu den endokrinen Organen, also zu den hormonproduzierenden Drüsen unseres Körpers. Die haben sowohl Männer als auch Frauen. Nicht, dass man da jetzt wieder denkt, das ist so ein hormonelles Frauenthema. Das hat jeder. Und diese Nebennieren sind für uns eigentlich mehr oder weniger das überlebenswichtigste Organ, weil sie darauf ausgerichtet sind, uns am Leben zu halten. Und das machen sie, indem sie versuchen, Stress- und Gefahrensituationen zu deuten und dann danach zu reagieren. Beispiel, wenn man jetzt überfallen wird beispielsweise. Wir sind ja alles Frauen. Wir sind vielleicht, weiß ich nicht, nachts irgendwie dunkel an einer U-Bahn-Haltestelle und da kommt irgendeine düstere Person auf uns zu. So, dann denken wir, könnte irgendwie gefährlich werden. Und sobald wir den Gedanken zu Ende gedacht haben, ist das bei den Nebennieren angekommen. Und die denken, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Flüchten, verstecken, totstellen, was machen wir jetzt? Und mal angenommen, wir werden überfallen, dann werden Stresshormone produziert durch die Nebennieren. Beispielsweise Cortisol oder Adrenalin oder auch beides. In verschiedenen Zusammensetzungen dann. Und das führt dazu, dass unser Körper gewisse Funktionen verstärkt. Also beispielsweise haben wir dann mehr Kraft in den Beinen, wir bekommen besser Luft, wir können besser sehen, damit wir uns gegen diesen Feind wehren und gegebenenfalls wegrennen könnten. Oder ihr habt ja bestimmt alle schon mal von diesen, und du auch, Sina, von diesen Phänomenen gehört, dass ganz schmächtige Frauen auf einmal ein Auto hochheben konnten, weil ihr Kind drunter lag oder so. Das sind Dinge, die von den Nebennieren gesteuert werden. Du hast auf einmal, wenn es gebraucht wird, enorme Kräfte, die du sonst niemals hättest. Ja. Dafür funktioniert aber andere Organe oder andere Funktionen deines Körpers in dem Moment gar nicht. Ne? Also wenn du beispielsweise auf einmal ein Auto hochheben kannst wie Hulk, dann könntest du währenddessen aber nicht gleichzeitig noch ein Kreuzworträtsel lösen oder so.
Also der volle Fokus auf die Situation.
Genau.
Ja.
Und das kannst du natürlich selbst nicht bestimmen. Das macht alles dein Körper alleine, dein Nervensystem, dein Hirn in Verbindung mit deinen Nebennieren. Und eigentlich sind die den ganzen Tag damit beschäftigt, zu beurteilen, was ist gerade Gefahr, was ist gerade nicht Gefahr. Haben wir jetzt gerade Zeit, irgendwie runterzufahren und zu regenerieren? Oder müssen wir auf irgendwas aufpassen? Und wir selbst sozusagen sind zum Teil, also es gibt verschiedene Stressfaktoren, ne? Man denkt bei Stress immer zuerst an, weiß ich nicht, zu viel Stress auf der Arbeit. Oder vielleicht bin ich gerade Mutter geworden und kann nicht durchschlafen, weil das Kind die ganze Zeit schreit.
Oder eine doofe Situation zwischen dem Partner, was man nie so richtig aussprechen kann. Eventuell eine Trennung oder so. Alles so
ja.
Themen, die einen belasten.
Wo ich bewusst weiß, okay, das stresst mich gerade. Mhm. Und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen unruhig und genervt und dann merke ich, okay, ich bin gestresst. Das ist das, was wir so als Stress wahrnehmen. Das, was in Wahrheit aber Stress ist für die Nebennieren, das kriegen wir überhaupt nicht mit. Weil ja für den Körper, wenn es rein ums Überleben geht, alles, was unser Leben bedrohen könnte, ist für die Nebennieren ein Anzeichen von Stress oder einer Gefahr. Und darauf reagieren sie. Das heißt, dazu gehört zum Beispiel Lebensmittel, die wir nicht gut vertragen. Hm. Oder Umweltgifte. Hm. Abgase oder auch Düngemittel oder alles, was wir über die Luft einatmen können. Zigaretten, Rauch, Alkohol. Alles, was uns seelisch in irgendeiner Form belastet. Es muss uns nicht so sehr belasten, dass wir deswegen heulen. Aber wenn ich mich über meine nervige Kollegin aufrege, weil die, weiß ich nicht, über mich gelästert hat im Büro, dann rege ich mich zwar nur kurz auf, aber meine Nebennieren, die brauchen ein bisschen länger, bis sie das wieder verdaut haben.
Ich glaube, da muss man, also da kann ich mal kurz noch was einwerfen, was ich in meiner Ausbildung zum Gesundheits- und Ernährungscoach gelernt habe, dass es wirklich, also die Nahrung an sich ist ja nicht nur in Form von Lebensmitteln, sondern eben auch in Form von seelischen Dingen. Also alles, mit dem wir unseren Körper füttern, heißt nicht nur, wir essen was, sondern wir fügen eben auch Dinge wie Stress, seelische Belastungen, Traumata, fügen wir zu und füttern unseren Körper täglich damit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, hierzu nochmal klarzulegen. Es geht nicht nur um Nahrungsmittel, die man nicht verträgt oder die einem, wie jetzt Fastfood oder so, nicht so gut tun, wo man wirklich weiß, dass sie einem nicht gut tun, sondern auch um andere Dinge, wie anhaltende Situationen, die man nicht klärt, einen Job, wo man nicht glücklich ist oder es steht irgendwie was Stressiges vor der Tür. Das sind genau solche, also für den Körper in dem Fall nicht kein großer Unterschied, sagen wir es mal so. Es belastet einfach.
Genau. Und man muss einfach wissen, dass so gut wie alles den Körper irgendwie belasten kann. Elektrosmog, wie auch immer. Dauerhafte Medikamenteneinnahme. Es gibt ja auch Medikamente, die direkt auf die Nebennieren negativ wirken, wie unter anderem auch einige Präparate der Pille, also eigentlich alle, die ein Östrogen enthalten, beziehungsweise Ethinylestradiol. Und wenn diese Nebennieren dann Gefahr wahrnehmen, dann ist das dieser relativ bekannte Fight-or-Flight-Effekt, also wie ich es eben schon erklärt hatte, also kämpfen oder flüchten oder totstellen. Und je nachdem werden dann eben diese Hormone ausgeschüttet. Und dann funktionieren zwar einige Dinge sehr gut, andere dafür aber gar nicht. Das heißt, wenn wir denken, wir sind in der Gefahr, oder wir denken es nicht, aber unsere Nebennieren nehmen das so wahr, dann funktionieren eben andere Sachen nicht so gut, wie sie sollten. Beispielsweise spielt die Verdauung dann verrückt und funktioniert nicht so richtig. Oder der Herzschlag, oder vielleicht sind wir unkonzentriert, oder also alles, was eben primär nicht in dieser einen Situation gerade unheimlich wichtig ist, um unser Überleben zu sichern. Jetzt ist das ein super intelligenter Vorgang im Körper eigentlich, der uns, wie gesagt, unser Überleben sichert. Aber das Problem ist, dass wir eigentlich immer Stress haben. Also allein schon durch diese ganzen Umwelteinflüsse und den ganzen Kram sind die sowieso schon dauerhaft so ein bisschen angetriggert. Und wenn wir dann noch irgendwie Überstunden machen, uns mit unserem Freund gestritten haben und es kommen noch ganz viele andere Sachen dazu oder vielleicht auch Sachen, die wir unterbewusst machen, ohne zu merken, dass sie uns nicht gut tun, wie beispielsweise unheimlich ungesund ernähren oder zu viel Sport oder zu wenig Sport oder wie auch immer, oder auch dauerhafte seelische Belastung, wie du es schon gesagt hast, gegen die wir wissen, es stört irgendwie, aber wir haben nicht die Motivation, das zu ändern und erdulden es halt einfach. Das sind alles Dinge, die die Nebennieren dauerhaft belasten. Und irgendwann ist das Maß einfach voll und dann haben die halt nicht mehr so richtig Lust. Und wenn die ständig in diesem Fight or Flight bleiben, das eigentlich ja nur dafür gedacht ist, in einer speziellen Gefahrensituation kurz anzuswitchen, uns zu retten und dann wieder auszugehen, damit der Körper danach wieder normal funktionieren und regenerieren kann, wenn das dauerhaft so bleibt, ohne dass wir es merken und ohne dass wir es beabsichtigen, dann funktionieren auch dauerhaft andere Körperfunktionen einfach nicht mehr richtig.
Kannst du mal kurz noch, sorry für die Unterbrechung, aber den Unterschied zwischen Cortisol und Adrenalin erklären?
Ja, also Adrenalin ist eigentlich das, was in einer Akutsituation, zum Beispiel wenn du jetzt erschreckt wirst oder so, und dann hast du ja kurz so Herzrasen und vielleicht hast du einen ganz kurzen Schweißausbruch und dann du bist kurz fokussiert und nimmst was
oder
wahr.
Oder so Achterbahn fahren, oder?
Achterbahn, ja, ja genau so.
Ja.
Und dann ist es vorbei und dann ist es auch wieder gut.
Ja.
Und Cortisol ist so dieses Langzeitstresshormon.
Okay. Mhm.
Das bleibt beständiger und wird schwerer wieder abgebaut. Es ist aber auch so, dass Nebennieren nicht nur diese beiden, das sind die beiden bekanntesten, aber Nebennieren produzieren unter anderem auch männliche Hormone und Progesteron unter anderem. Und es gibt auch verschiedene Stresshormone. Es gibt nicht nur die beiden, aber das sind halt die beiden, die immer im Fokus stehen und die auch gemessen werden. Aber ich glaube, es gibt alleine den Nebennieren und jetzt knallt mich nicht auf der Zahl fest. Aber ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass es über 200 Stresshormone gibt alleine. Und die werden je nach Situation in verschiedenen Zusammensetzungen und Dosen sozusagen ausgeschüttet und haben dann verschiedenen Einfluss auf gewisse Körperfunktionen und auch auf unsere Stimmung. Und dadurch, dass wir dann dauerhaft meistens alle, laut einigen Ärzten und Wissenschaftlern, leben wir 70% unseres Lebens in diesem Fight or Flight. Unbewusst.
Krass.
Und je nachdem, wie schlimm dieses Fight or Flight ist, je nachdem, wie belastet ich bin oder ich mich selbst belaste, je schlimmer wird das für den Rest des Körpers. Weil je nachdem, welche Hormone da ausgestoßen werden und was das beeinflusst, kann es eben unser Immunsystem runterfahren. Weil der Körper ist ja beschäftigt, der denkt ja, da ist eine Gefahr. Da kann das Immunsystem einfach nicht so stabil bleiben, wie es sollte. Wir sind also infektanfälliger beispielsweise. Oder ich kann mich nicht konzentrieren. Oder ich habe Schlafstörungen, weil meine Cortisolkurve, die eigentlich, wenn du in deinem Ruhemodus bist, dann schüttest du am Tag verschieden viel Cortisol aus, sodass es perfekt zu deinem Schlafrhythmus passt. Also morgens ist dein Cortisol am höchsten, da wirst du wach und bist motiviert, also im Normalfall. Dann kriegst du so ein leichtes Mittagstief, dann geht es nochmal kurz hoch. Und dann, wenn du so langsam müde werden solltest und so langsam auch die Sonne untergeht, ne, und es wird dunkler, dann schwacht die ab, dann gibt es Melatonin, dann kannst du ganz super schlafen. Und wenn die durcheinander ist dauerhaft, dann gibt es eben auch Schlafprobleme, weil dann bist du auf einmal mitten in der Nacht hellwach und weißt nicht warum. Oder kriegst du nachts Herzrasen oder schläfst du überhaupt nicht mehr richtig und kommst morgens dann nicht mehr aus dem Bett. Bei einigen macht das Schilddrüsenprobleme, bei anderen macht das unheimliche Zyklusprobleme. Weil natürlich, wenn der Körper denkt, gerade bei uns Frauen, er ist dauerhaft irgendwie in einer Gefahrensituation, dann mag der jetzt auch nicht schwanger werden. Und je höher das Cortisol, desto niedriger sind die Schilddrüsenwerte oder die Schilddrüsenleistung, nicht die Werte, die Schilddrüsenleistung. Und desto weniger wahrscheinlich hast du einen Eisprung.
Eisprung, was aber auch wirklich logisch von der Natur ist. Also wie gefährlich wäre das, wenn man jetzt auch noch schwanger werden würde?
Ja,
ja.
Selbstverständlich. Der Körper macht das super. Nur wir verstehen es halt einfach nicht. Wir versuchen dann tausend andere Möglichkeiten zu finden, um gegen die Probleme irgendwas zu machen und beachten gar nicht, dass wir uns damit selbst eigentlich ständig noch mehr Stress machen.
Ist übrigens auch der Sexkiller schlechthin. Also auf die Libido wirkt es ebenfalls richtig, richtig negativ. Sowohl bei Männern als auch Frauen. Ganz häufig sogar tatsächlich bei Männern. Weil man ja immer denkt, Männer wollen immer, können immer. Ist auch nicht der Fall. Wenn die Stress haben, dann schlägt es sofort auf das Sexualverlangen.
Ja, und auch das ist gewollt, weil natürlich denkt sich die Natur auch beim Mann. Muss sie ja jetzt nicht irgendwie
deine Spermien verschütten.
Ja, eben. Ja. Ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für so.
Ja.
Und ja, es ist ein super spannendes Thema, weil man das gar nicht so richtig auf dem Schirm hat und auch nicht so richtig wahrnimmt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass man mir früher als ich so extrem krank war, man mir immer gesagt hat, ich soll auf meinen Stresshaushalt achten. Und ich immer gedacht habe, ja, ey, ich bin 22, ich bin super jung, ich bin fit, ich kann Überstunden machen, so viel ich will, mir kann keiner was, Stress, was Stress. So, aber es ist halt einfach so, wenn man sich mal richtig damit beschäftigt hat. Und ich habe, ehrlich gesagt, sogar jetzt die letzten Monate noch mal intensiv dazugelernt, weil für mich, ich beschäftige mich jetzt schon sehr lange mit den Nebennieren, weil ich hatte eine extreme Nebennierenschwäche, also extrem. Das war im Blut schon, also es war, der Endokrinologe damals hat gesagt, das ist kurz vor Insuffizienz, also kurz vor, die machen gar nichts mehr und ich muss mein Leben lang ohne nehmen. Das heißt, ich beschäftige mich, das ist jetzt, boah, wann waren das? 6 Jahre, glaube ich, her. Ich beschäftige mich also mit dem Thema schon sehr, sehr, sehr lang und habe jetzt erst verstanden, und dafür könnte ich mich wirklich ohrfeigen eigentlich, ich habe jetzt erst verstanden, dass nicht nur alles, was ich gerade aufgezählt habe, Stress ist, sondern auch Dinge, die unterbewusst ablaufen. Ich hatte vor einiger Zeit hatte ich mal ein Interview mit Andreas Winter hochgeladen. Der hat das ganz schön erklärt, dass unser Unbewusstsein und Unterbewusstsein, beides, also diese Programme, die du seit deiner Kindheit abfährst, das, was deine Nägel wachsen lässt, deine Haare wachsen lässt, das, was dein Herz am Schlagen hält, ne, dieses Ganze, das läuft ja alles ab, ohne dass wir was dafür tun müssen. Und so laufen aber eben auch unterbewusste Prozesse ab, die auf irgendwelchen emotionalen Ereignissen beruhen, die beispielsweise während unserer Geburt passiert sind oder so. Mhm. Davon kriegen wir natürlich herzlich wenig mit. Aber die sind da und auch das stresst dauerhaft die Nebennieren. Mhm. Und da habe ich erst verstanden, was das Unterbewusstsein oder was Emotionen und Gefühle mit den Hormonen anstellen können. Mhm. Also, dass wenn ich zum Beispiel jetzt nur Horrorfilme gucke, die ganze Zeit, was da für Hormone ausgeschüttet werden.
Es ist krass. Also ich hab das bei mir extrem festgestellt, wenn es um Nachrichten geht. Also Nachrichten sind ja eigentlich pauschal immer negativ. Man hört selten was Positives in den Nachrichten. Und das selbst wenn du nur im Auto sitzt und der Nachrichtensender nicht laut ist und du nicht 100% fokussiert drauf hörst, es beschallt dich nonstop. Du hörst Stichworte wie Krieg, Tod, Vergewaltigung, Überfall, Pleite, Insolvenz, also all solche Sachen, die dir Angst machen.
Ja, ich glaube, dazu hat sogar mal Dr. Rüdiger Dahlke, heißt der gute Mann, glaube ich. Ich glaube, es war der mal in einem Vortrag gesagt hat, dass Nachrichten passiv traumatisieren. Also, dass du eine richtige Traumastörung bekommen kannst, wenn du regelmäßig Nachrichten guckst, weil dein Unterbewusstsein das alles aufnimmt und ständig denkt, okay, scheiße, Krieg, Lebensgefahr, Hilfe, Überlebensmodus. Und dass du, auch wenn dich das gar nicht betrifft, aber trotzdem traumatisiert werden kannst. Zu dem Zeitpunkt habe ich übrigens auch aufgehört, Nachrichten zu gucken.
Ja, absolut. Ich würde das auch nicht mehr tragen.
Aber also, das hatten wir schon mal, gell? Ja, ich glaube, in unserer Morgenroutine-Folge.
Richtig, ja.
Das war, deswegen haben Sina und ich auch diese Morgenroutinen für uns entwickelt, weil wir einfach mitgekriegt haben, was das mit uns macht. Weil wir probieren ja immer alles selbst aus und wir haben beide aufgehört, Nachrichten zu gucken. Wir haben beide angefangen zu meditieren morgens. Und es ist enorm, was das alles allein schon mit unserem Wohlbefinden machen kann. Das denkt man immer gar nicht, aber es ist wirklich krass.
Ich muss noch ein Beispiel einfach, was da so ein bisschen in mir vorgeht, erzählen. Also ich bin jetzt kein großer Filmegucker. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. So Serien und Filme ist ja nicht so meins. Aber trotzdem gibt's mal Momente, wo
ich muss noch mal ganz kurz festhalten, dass dein Film- und Seriengeschmack ein wirklicher Running Gag ist. Ehrlich.
Nein. Das sind die guten Serien. Alles, was zählt, ja, gibt's in Estland. Das ist das, was das wahre Leben auch wirklich widerspiegelt, Isabel. Das verstehst du einfach nicht.
Also mein Leben sieht so nicht aus.
Okay, zurück zum Kino. Manchmal gehe ich eben auch mit Freunden ins Kino, was ich ganz cool finde, schon allein wegen Popcorn. So, dann, meine Freunde wollen grundsätzlich immer solche Actionfilme irgendwie anschauen, weißt du? Und dann denke ich so, ja komm, also Horror geht für mich gar nicht, aber Action, da kann ich mich noch drauf einlassen. Und danach, das ist, finde ich dann auch ganz spannend und so, aber diese Lautstärke, dieser, wo es ja dann oft irgendwie drum geht, okay, wir müssen die Welt beschützen, bevor sie untergeht und so, hat ja auch wieder, suggeriert ja auch wieder irgendwas mit Tod und einem Ende und so. Und wenn ich dann, meistens laufen Kinofilme ja abends, heißt, ich komme aus dem Film raus und es ist schon dunkel. Und wenn ich dann auf dem Weg nach Hause laufe, dann bin ich so, ich bin so fokussiert in dem Moment, weil mein Körper richtig drauf reagiert, was passiert hinter mir, vor mir, neben mir, weil ich gefühlt in dieser Situation noch hängen geblieben bin.
Ja, bist du aber auch, weil
krass.
Du weißt in deinem
richtig, das ist ein
spürbaren Bewusstsein, dass das ein Film ist, aber dein Unterbewusstsein, das weiß das nicht.
Völlig verrückt. Und ich brauche wirklich auch in der Nacht, es ist alles unruhig. Ich bin total sensibilisiert und habe auch eher, tendiere dann eher zu traurige Gedanken, Ängste, Sorgen, all dieses Thema. Und das zieht sich dann natürlich auch über den nächsten Tag. Irgendwann geht es schon wieder, aber das ist so, und du kannst es dann gar nicht mehr ins Verhältnis setzen. Das ist so beängstigend.
Und ich hatte das früher nicht. Ich hatte ja irgendwann mal drüber gesprochen, dass ich emotional früher extrem eingeschränkt war. Anders kann ich es nicht sagen. Also ich war nie richtig ängstlich oder auch nie richtig traurig, aber auch nie richtig happy. Also irgendwie so ein neutrales Mittelding. Und da haben mich solche Filme null interessiert. Ich habe nur Actionfilme geguckt. Ich habe früher auch unheimlich gerne Horrorfilme geguckt und auch alles alleine zu Hause, alleine in der Wohnung, nachts, alles kein Problem.
Niemals.
War alles kein Ding. Ich hatte einen sehr männlichen Filmgeschmack, sagen wir es mal so. Und ich habe auch niemals irgendwelche Romantic-Comedy-Sachen geguckt. Alles, wo irgendwie Reese Witherspoon oder sonst wer mitgespielt hat oder Jennifer Aniston, war für mich komplett, also da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und das hat sich enorm geändert, als ich irgendwie, als diese ganzen alten Pillenhormone raus waren und so und ich nicht mehr ganz so neutral war, da konnte ich das alles nicht mehr so richtig gucken. Also es gibt immer noch ein paar Filme, die mir ganz gut gefallen, aber ich kann sie nicht mehr in dem Tonus gucken, wie ich sie früher geguckt habe. Und ich merke jetzt schon, dass mich je nach Film, dass mich das belastet. Mhm. Es gab auf Netflix mal eine Serie, die nennt sich, oder die gibt es immer noch, Tote Mädchen lügen nicht.
Mhm. Kenne ich.
Und mach's. Sachen. Uh-huh. Irgendwer hat gesagt, Easy, die musst du gucken, die ist voll spannend und so, bla bla bla. Mhm. Also habe ich sie geguckt. Ja, meine Fresse. Da geht es ja nur um Vergewaltigung und so ein Kram.
Ja.
Und ich habe die Serie geguckt, weil wenn du einmal angefangen hast, dann willst du auch wissen, wie es weitergeht. Das war noch bevor ich aufgehört habe, Nachrichten und solche Serien zu gucken. Mhm. Aber ich habe richtig gemerkt, nach 2 Wochen Binge-Watching, dass es mir immer schlechter und schlechter ging. Und mir wurde auch ganz oft übel, weil diese Vergewaltigung, die du ja teilweise gesehen hast, die war, also, boah, das hat mich innerlich komplett aufgefressen.
Ja.
Ich hab dann eine Woche Gegenprogramm gestartet, um das mal zu testen, weil ich hatte auch keine andere Gründe für Übelkeit oder sowas, ne? Oder diese Schlafprobleme, die ich auf einmal hatte. Ich hatte auch keine Albträume oder so. Mhm. Ich habe mich auch nach dem Abschalten gar nicht mehr damit beschäftigt, bewusst. Aber unterbewusst scheint da so viel abgelaufen zu sein. Und ich habe dann eine Woche, es gibt, ich glaube, es war auch Rüdiger Dahlke, der sogar mal gesagt hat, er hat mal so eine Art Filmtherapie vorgeschlagen. Also nur Filme zu gucken, die einen entweder fröhlich stimmen oder die irgendeinen Sinn haben, die irgendwas Gutes für die Welt tun, die irgendwelche Persönlichkeiten zeigen, die irgendwas Tolles getan haben oder irgendwie sowas, ne? So ein bisschen, als würdest du dir, statt dir den kompletten Tag ein Bild von Adolf Hitler anzugucken, eins von Mutter Teresa anzugucken.
Mhm.
So. Und dann habe ich eine Woche lang nur Filme aus meiner Kindheit geguckt.
Mhm.
So Walt Disney-Filme, Mary Poppins, so Kram.
Ja.
Findet Nemo, was auch immer. Und es war weg.
Krass.
Alle Symptome, die ich da hatte, waren weg. Ich hatte wieder gute Laune, ich hatte keine Kopfschmerzen mehr, die Übelkeit war weg, die Schlafprobleme waren weg. Es war alles weg. Ohne Scheiß. Also es ist enorm.
Ich glaube, da kann man wirklich nur als Tipp mitgeben, dass man darauf achtet, wie man sein Umfeld gestaltet, ob das auch Menschen sind. Ich meine, es gibt auch Menschen, die reden sehr negativ und die haben immer Probleme. Und also ich bin auch ein Mensch, ich habe schon immer solche Leute auch angezogen, also die einfach Themen haben, weil ich auch schon mal so ein bisschen einen Helferinstinkt hatte.
Helfersyndrom.
Ja.
Helferinstinkt wäre ja nicht so schlimm.
Ja.
Helfer-Syndrom ist schon problematischer.
Und ich habe dann, das nimmst du natürlich, das saugst du auf wie ein Schwamm. Und gerade wenn du einfach da sensibel bist und der Körper sehr schnell darauf reagiert, dann wirst du das ganz, ganz, ganz schnell merken. Aber oft eben nicht bewusst. Also das muss man wissen. Weil sonst denkst du halt, oh ja, ich habe jetzt halt irgendwie wieder halt irgendwas und du rennst dann zum Arzt und kriegst Medikamente.
Ja,
oder
mein Zyklus oder das Wetter hat sich gerade umgestellt oder was auch immer. Man findet ja immer eine Ausrede für irgendwelche Symptome. Aber sich mal wirklich damit zu beschäftigen, was seelisch eventuell passiert sein könnte, macht gerade bei Nebennierenthemen unheimlich viel Sinn. Und vielleicht sollten wir für alle, weil gerade auch in der Gruppe kriege ich ja immer viele Fragen dazu. Es scheint einige zu geben in der Gruppe und auch Leserinnen und Hörerinnen wahrscheinlich, die Probleme mit den Nebennieren haben. Also die entweder eine diagnostizierte Nebennierenschwäche haben oder eine Insuffizienz oder wie auch immer. Oder vielleicht die Symptome haben und gar nicht wissen, ob sie es wirklich haben, weil es noch nicht diagnostiziert wurde oder wie auch immer. Und vielleicht gehen wir da nochmal ein Stück drauf ein. Also erstmal, wie das diagnostiziert wird.
Ja, wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, viele, ich glaube, keine Zuhörerin oder auch Zuhörer werden jetzt sagen, boah, ja, ich habe gar nie Stress und ich habe nur positive Elemente in meinem Leben. Aber trotzdem, wie merke ich denn tatsächlich oder wie kann ich das herausfinden, dass meine Nebennieren da belastet sind?
Also erstmal bin ich der Meinung, dass man, wenn man hormonelle Probleme hat, und zwar egal in welche Richtung, also egal, ob das jetzt zu viele männliche Hormone sind oder prinzipiell Probleme mit den Sexualhormonen, ausbleibender Zyklus, schmerzhafte Periode, PMS-Symptome und so weiter und so fort. Also alles, was mit den Sexualhormonen zu tun hat und auch alles, was mit den Schilddrüsenhormonen zu tun hat, sollte immer die Nebenniere oder die Nebennieren, ich sage ja, ich schwanke immer zwischen Einzahl und Mehrzahl, mit untersucht werden. Immer. Meine Hausärztin damals, vor, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, 10 Jahren, hat sogar mal gesagt, als sie meine Schilddrüsenwerte damals gemacht hat und gesagt hat, okay, scheiße, Riesenunterfunktion, hat sie gesagt, wir müssen, bevor wir anfangen, zu überlegen, ob wir das jetzt medikamentös einstellen, erst die Nebennieren checken. Mhm. Weil es kann nach hinten losgehen, eine Schilddrüsenunterfunktion zu behandeln, wenn die Nebennieren vorher nicht gestärkt wurden. Mhm. Also das kann sich auch nochmal gegenseitig beeinflussen. Und deswegen, dadurch, dass die Hormone in so einer Dreierachse funktionieren, nämlich eben Nebennieren, Schilddrüse und Eierstöcke. Und die sind dauerhaft voneinander abhängig und beeinflussen sich ständig gegenseitig. Deswegen sollte man meiner Meinung nach, wenn man bei einer dieser drei Organe irgendein Problem hat, auf alle Fälle die Nebennieren mitchecken. Weil meistens haben die irgendwas damit zu tun. Und das kommt jetzt mal darauf an, zu welchem Arzt man damit geht. Also wenn man damit zu einem stinknormalen Hausarzt geht und seine Nebennieren checken lassen möchte, dann macht der das meistens in einem Urintest, also 24 Stunden Urin. Da kann man Cortisol bestimmen lassen. Wird man dann weiter empfohlen oder weiter überwiesen zu einem Endokrinologen, dann machen die das ja wahrscheinlich mit einem ACTH-Stimulationstest. Den müsste ich vielleicht jetzt auch nochmal ganz kurz erklären. Dabei wird, ACTH ist ein auch ein Botenstoff, der sozusagen die Ausschüttung von Cortisol triggert. Mhm. Also, ne? Das heißt, du bekommst dann einmal Blut abgenommen nüchtern. Da wird der Cortisolwert bestimmt. Dann wird eine halbe Stunde gewartet. Dann bekommst du einmal ACTH gespritzt. Dann wird nochmal gewartet. Und dann wird nochmal Blut abgenommen. Manchmal machen die es auch in 2 Runden. Und dann wird geguckt, ob dein Cortisol gestiegen ist.
Okay.
Nach Gabe von diesem ACTH. Müsste es nämlich eigentlich, wenn die Nebennieren noch so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Mhm. Und dann wird das nach Prozent geguckt. Also nach Gabe von ACTH sollte eigentlich dein Cortisolwert zu dem im Vergleich von vorher, also ohne ACTH, um 100% angestiegen sein. Mhm. Und dann wird halt geguckt, wie viel Prozent es angestiegen ist. Ich hatte diesen Test, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Beim ersten Mal ist es noch angestiegen um 30%. Mhm. Beim zweiten Mal waren es noch 18, beim dritten Mal 13% statt 100. Also es sah nicht so gut aus. Die hatten nicht so richtig Bock. Mhm. Das macht ein Endokrinologe. Allerdings muss dazu gesagt sein, dass es laut Schulmedizin oder den meisten Schulmedizinern und Endokrinologen keine Nebennierenschwäche gibt, sondern nur eine Insuffizienz. Also die funktioniert, als wenn die gar nicht mehr arbeiten. Mhm, ne? Das heißt, okay, diese 13%, ja, die ich hatte, haben dem nicht ausgereicht, um eine Diagnose zu stellen. Mhm. Weil er hat gesagt, alles, was über 3% ist, ist noch keine Insuffizienz, also alles gut. Mhm. Ist zwar also noch nicht mal ansatzweise so, wie es sein sollte, aber schulmedizinisch noch keine Diagnose.
Ja, ja, okay, wunderbar.
Und beim Heilpraktiker wird das meistens mit Speicheltests gemacht. Da gibt es dann auch so ein Cortisol-Tagesprofil. da hat man dann den Speicheltest, wie auch bei Femna. Ne, das hatten wir ja schon mal gesagt, wie, ja, so ein Speicheltest gemacht wird. Nur hat man da, ich glaube, mindestens fünf, manchmal sogar 8 Röhrchen, wo du über den Tag verteilt zu verschiedenen Uhrzeiten deinen Speichel reinmachen musst und dann abgeben. Dann wird diese Cortisol-Tageskurve, von der ich vorhin erzählt habe, sozusagen überprüft, ob dein Wert zu allen Uhrzeiten so ist, wie er eigentlich sein sollte. Und das ist eine Möglichkeit, das zu diagnostizieren. Und es gibt verschiedenste Fälle, von Nebennierenschwäche oder Stadien. Meistens ist es so, dass zu Anfang immer zu viel Cortisol erstmal produziert wird und sie sehr überstimuliert sind. Und je geschwächter sie dann werden, desto weniger wird es und irgendwann produzieren sie gar nicht mehr genug. Beides ist scheiße. Also egal wie du es drehst, ist es doof. Und ja, das sind die Möglichkeiten, das diagnostizieren zu lassen. Und eventuell sollten wir nochmal so Starter-Tipps geben, was kann ich tun, wenn ich glaube, meine Nebennieren sind leicht überbeansprucht.
Ja.
Jetzt mal unabhängig davon, in welcher Phase man sich da gerade befindet oder man gar nicht weiß, ob man es hat, sondern nur vermutet. Macht immer Sinn, seine Nebennieren zu entlasten. Immer. Gerade wenn man einen sehr stressigen Lebensstil hat oder gerade die Pille abgesetzt hat, dann macht das immer Sinn. Das heißt, anfangen würde ich damit, erstmal zu gucken, was stresst mich. Also was stresst mich wirklich? Auch nichts schönreden. Ist das, weiß ich nicht, Partner, Arbeit, Mutter, Kind, völlig egal. Oder meine beste Freundin geht mir auf den Sack und tut mir nicht mehr gut oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Vielleicht einfach Gedanken darüber machen, was stresst mich. Und Me-Time einrichten. Also Zeiten, in denen ich mir Zeit für mich nehme und versuche, meinen Nebennieren einfach den Raum zu geben, den sie brauchen, um von diesem Fight or Flight einfach in normale Lebensfunktionen zu wandern. Weil nur, wenn dein Körper nicht im Fight or Flight ist, regenerierst du, nimmst Vitamine auf und funktionierst normal einfach. Ja. Andernfalls funktioniert in deinem Körper erstmal gar nichts normal. Dann nimmst du auch keine Vitamine auf, gar nichts, weil du verschwendest dir direkt wieder. Alle möglichen Formen von Entspannungsmethoden helfen. Also egal, ob das jetzt irgendwelche Atemübungen sind oder für manche ist es Yoga, manche malen gerne.
Meditation
ist auch nicht für jeden was. Ich persönlich finde das eine der kraftvollsten, genialsten Sachen, die es auf diesem Planeten gibt. Und wer Sina und mich kennt, wir meditieren beide. Wir sind beide keine esoterischen oder mega spirituellen Menschen. Aber es hat einfach durch eine Menge Studien belegte Benefits für die Gesundheit, die, also man könnte 3 Stunden darüber sprechen, was Meditation Gutes für den Körper tun. Ist aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, um seine Nebennieren oder um seinen Körper von 0 auf 100, von Fight or Flight zu Entspannung und Regeneration zu bringen. Von 0 auf 100. Also das wäre auf jeden Fall sehr ratsam. Früh schlafen gehen, vor 11 im besten Fall, weil nach 11 die Nebennieren, wenn du bis nach 11 wach bleibst, die Nebennieren nochmal hochfahren, sagen, obwohl sie eigentlich schon runtergehen würden, das Cortisol, fährt es nach 11 nochmal hoch, wenn man bis dahin noch nicht schläft. Kein Kaffee, kein Zucker, oder zumindest kein Industriezucker. Und was mir persönlich unglaublich geholfen hat, nachdem meine Nebennieren so ein kompletter Totalschaden waren, war eine Nebennierenkur zu machen mit auf rein ernährungstechnischer Basis. Weil der Körper, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass alles Mögliche, was an Ernährung für uns jetzt nicht zu 100% super gesund ist, und das ist von Körper zu Körper verschieden. Die einen vertragen Gluten beispielsweise besser oder schlechter, die anderen Histamin besser oder schlechter, Nachtschattengewächse, Milchprodukte, Zucker, wie auch immer. Und je nachdem, wie wir uns ernähren, was die Kohlenhydrate betrifft beispielsweise, steigt und sinkt unsere Insulinkurve. Und sobald unser Insulin extrem ansteigt und wieder extrem abfällt, müssen die Nebennieren anfangen zu arbeiten.
Also du sprichst jetzt vom Blutzuckerspiegel.
Ja.
Ja.
Also die Insulinkurve ist sozusagen ein Indikator für die Cortisolkurve. Mhm. Weil unser Insulin ständig hoch, runter, weil wir ständig irgendeinen Müll essen, mhm, der uns mal ganz kurz nach oben katapultiert und dann wieder nach unten.
Ist auch ein typisches Anzeichen. Ich sage das als Beispiel immer gern, weil man dann merkt, dass man in dieser Blutzuckerschwankungsfalle drin hängt. Das ganz einfach, wenn man mittags nach dem Mittagessen das Gefühl hat, man muss jetzt schlafen. Das ist so typisch so gegen 14 Uhr, wenn man in der Arbeit sitzt, und das merkt man auch meistens an den Kollegen, da kriegt keiner mehr richtig was gebacken. Außer man holt sich dann wieder mit was Süßem oder mit Kaffee hoch. Und dann hängst du in der Blutzuckerfalle drin. Ganz typisches, genau, Anzeichen.
Dass man mittags ein bisschen müder ist als morgens oder auch nachmittags, ist normal, weil so ist eben die Cortisolkurve. Aber nicht so, dass dir die Augen am Schreibtisch zufallen.
Und da fallen wirklich Funktionen aus, also Konzentration. Das ist wirklich ganz krass. Du bist dann einfach wie, also du hast eigentlich fast keine andere Chance mehr, als dich entweder mit Zucker rauszuholen. Also halt, das verlangt der Körper auch, das ist ein bisschen Trugschluss, aber Zucker ist einfach für den Körper eine schnelle Umwandlung in Energie wiederum durch die Glucose. Heißt aber nicht, dass es gesund ist. Also man muss aus dieser Falle raus.
Ja, und umgekehrt ist es halt dummerweise genauso, wenn deine Nebennieren komplett verrückt spielen, dann kann es sein, dass auch dein Blutzuckerhaushalt komplett verrückt spielt. Mhm. In der Zeit, in der ich extrem mit der Nebennierenschwäche zu kämpfen hatte, das war... als ich meine Nebennieren so einigermaßen wieder rausgeboxt hatte nach dieser ganzen Pille-Hormon-Bla-Sache. Die ganze Geschichte könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Ist eine unserer ersten Folgen gewesen, meine persönliche Pillen- oder Post-Pill-Geschichte. Da hatte ich das eigentlich alles wieder ganz gut im Griff und habe dann aber dummerweise eine Vollnarkose gehabt. Und eine Vollnarkose ist halt so mit das Dämlichste, was du deinen Nebennieren antun kannst. Und ich habe mir im Anschluss, als ich den Zusammenhang endlich gesehen habe, ein Anästhesiefachbuch gekauft. Mhm. Und da steht sogar drin, dass du Menschen mit Nebenniereninsuffizienz gar nicht operieren darfst, beziehungsweise die vorab 2 Wochen lang speziell behandeln musst und mit Cortison und keine Ahnung was vollpumpen, damit die diese OP überleben. Krass. Und ich hatte zwar keine ärztlich diagnostizierte Insuffizienz, weil ich hatte ja noch 10% zu viel Leistung. Aber es war ja schon hart an der Schmerzgrenze. Mhm. Und das hat den Operateur und auch den Anästhesisten damals irgendwie nicht so richtig interessiert. Und nach dieser OP habe ich, glaube ich, locker ein halbes Jahr gelegen. Ich war so im Arsch, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Gar nicht mehr. Mhm. Und ich hatte Blutzuckerattacken den kompletten Tag. Ich bin ständig unterzuckert. Weil wenn deine Nebennieren nicht funktionieren, funktioniert auch dein Blutzuckerhaushalt nicht. Mhm. Weil die das nicht mehr abfangen können, weißt du? Und was ich dann gemacht habe, ist eine Nebennierenkur. Ich habe eine ganz tolle befreundete Heilpraktikerin, die sich extrem mit Thema Nebennierenstoffwechsel und so weiter und so fort beschäftigt. Und die hat damals, da war es noch nicht so ganz ausgearbeitet, aber die hatte so einen Plan, damals noch ohne Rezepte, wie man sich bei Nebennierenproblemen im allerbesten Fall ernährt. Nämlich, natürlich mit viel Gemüse und so, aber Eiweiß ist unheimlich wichtig, genügend Eiweiß. Und die Kohlenhydrate, also erstens keine super kurzkettigen, ne, aber morgens nur ein bisschen Kohlenhydrate, mittags ein bisschen mehr und abends am meisten, sodass du deine Kohlenhydrate sozusagen deiner Cortisolkurve anpasst.
Also kurzkettige sind so Weizen und solche Sachen beispielsweise. Ja. Also keine komplexen, also Weizen, wie jetzt irgendwie Gemüse oder Quinoa, Amaranth, das sind eher die komplexen, und die einfachen, das sind so typische Sachen wie Zucker oder Weizenprodukte, Weißmehl.
Ja, genau.
Weißmehl, ja.
Und ich habe das gemacht, und erstmal fand ich es komplett scheiße, weil es ist wirklich anstrengend. Du musst auf sehr, sehr viele Sachen verzichten, du musst dich komplett umstellen, es macht keinen Spaß, so ehrlich bin ich. Aber ich habe gedacht, wenn das hilft, dann ich probiere es jetzt einfach mal. Mhm. Und in der ersten Woche waren die Unterzuckerungen weg.
Krass.
Seit Tag, ich glaube, 2 oder so. Und in der zweiten Woche waren dann auf einmal meine Schlafstörungen weg. Mhm. Ab der dritten Woche hatte ich wieder Energie. Also es war unfassbar, was diese Ernährungsumstellung in der Zeit für mich gemacht hat. Das war, also ich habe es wirklich nicht geglaubt. Und seitdem, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? 3 Jahre? Oder so. Ich kann nicht sagen, dass meine Nebennieren komplett geheilt sind seit dieser Narkose, aber von bettlägerig, also komplett bettlägerig, und ich meine mit bettlägerig, ich konnte nur noch zur Toilette krabbeln, bis, okay, ich bin noch nicht so ganz so stressresistent, wie es gerne wäre, aber ansonsten ist alles gut, ist ein enormer Sprung. Und ich habe dann halt einfach danach, ich habe das, ich glaube, 8 Wochen muss man es machen. Ich habe das dann für nochmal 8 Wochen, glaube ich, drangehängt. Und habe dann langsam geguckt, ob ich nicht noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen kann. Oder ob ich nicht doch mal eine Pizza zwischendurch, ne, was das mit meinem Zustand macht oder so. Und habe dann für mich so ein Mittelding gefunden. Ich mache bis heute noch einiges davon. Nicht alles, aber einiges. Und es hat mir enorm geholfen. Und weil es mir so viel geholfen hat, habe ich meine Heilpraktikerin, die das entwickelt hat, gefragt, ob wir daraus nicht so ein Programm machen können. Also auch mit Rezepten und sowas, weil das war für mich unheimlich schwer bei diesen ganzen, ich hatte so 10 Seiten Verbote. Das darfst du nicht essen, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht essen und das auch nicht. Und dann war so, ja okay, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann haben wir sozusagen jetzt ein Kochbuch draus gemacht oder ein Ernährungsprogramm, ein Kochbuch, ich weiß auch nicht genau. Es ist auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht, aber weil es mir so viel geholfen hat und weil ich so oft danach gefragt wurde, haben wir das jetzt versucht auszuarbeiten und daraus irgendwie ein E-Book zu machen. Ich werde das schon mal in den Shownotes verlinken. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier ausstrahlen, dass es bis dahin noch nicht komplett fertig ist, aber vielleicht lässt sich es dann schon, ja, ich gucke, dass ich es bis dahin vorbestellbar mache, auf jeden Fall. Weil das hat mir so enorm geholfen, dass ich das, ja, wenn es noch anderen helfen kann, würde es mich freuen. Weil ich kenne viele, viele in der Gruppe. Ich kriege auch viele Nachrichten zu diesem Nebennieren-Thema. Und mir hat das gefühlt mein Leben gerettet damals, nach dieser Narkose.
Ich glaube, es ist auch vor allen Dingen wichtig halt, es geht ja nicht darum, dass man sich zu so einem stressresistenten Menschen entwickelt und man alles irgendwie voll ausgedehnt machen kann und alles auf wieder Horrorfilme schauen kann und alles. Das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist einfach, sich selbst kennenzulernen, sich wirklich auch den Körper zu verstehen. Wie weit kann ich gehen? Wo sind meine Grenzen? Es gibt durchaus Menschen, die haben da einfach eine höhere Toleranzgrenze und andere Menschen reagieren super sensibel. Die kriegst du niemals zu einer sehr, sehr hohen Toleranzgrenze. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu erkennen und dann dementsprechend auch zu reagieren und umzugehen.
Ja, und ich glaube, dass wenn ich damals schon die Meditation mitgemacht hätte, dass es dann, glaube ich, noch schneller gegangen wäre. Weil das, was ich mit der Nebennierenkur nicht weggekriegt habe, also dass ich beispielsweise, ich bin einfach so ein bisschen anfälliger für Stress oder für Schwäche, wenn wir jetzt extreme Phasen haben. Weil zum Beispiel, als Sina und ich letztes Jahr diesen Verlag gegründet haben und dann auf einmal den Großhandel beliefern mussten und machen und tun. Und dann hat Amazon uns über den Tisch gezogen. Und dann, also es war ein Riesenchaos. Und wir haben 7 Tage die Woche gefühlt 24 Stunden gearbeitet. Und zwar nur negativ und Stress und keine Ahnung. Es war, also wirklich, es war keine schöne Zeit. Oder was heißt, es war schon schön, aber ja, es war anstrengend.
Sehr negativ behaftet viele, einfach.
Ja, es hatte einfach viele negative Erlebnisse, auch Existenzangst, die da dazwischen kam. Weil uns wirklich Sachen passiert sind, die nicht so lustig waren. Auch da muss man durch, das passiert. Aber da habe ich das einfach sehr stark gemerkt. Dass wenn ich so 2 Wochen hatte, wo am Stück nur Scheiße passiert ist und wir unheimlich hustlen mussten die ganze Zeit, dass ich danach dann einfach viel, viel länger regenerieren musste, als ich es noch vor, keine Ahnung, 8 Jahren gemusst hätte. Dann habe ich einfach eine Woche gelegen und nur gelesen und Fernseher geguckt, weil ich mich einfach nicht mehr dazu aufraffen konnte, irgendwas zu machen. So, und früher hätte das vielleicht 3 Tage gedauert. Dann wäre ich, weißt du? So. Und das merke ich jetzt noch. Aber auch das ist meiner Meinung nach durch die Kombi aus Nebennierenkur und Meditationen echt besser geworden. Weil ich jetzt auch ganz anders weiß, damit umzugehen. Wenn ich jetzt merke, ich bin super gestresst oder mich fuckt irgendwas total ab. Heute Morgen beispielsweise hat das Hochladen des Podcasts nicht funktioniert. Und da war es zu spät. Und gestern hat die Technik auch nicht funktioniert. Und letzte Woche wurde unser Blog gehackt. Und irgendwie war alles irgendwie anstrengend die letzten Tage. Und mit der Technik hat nichts geklappt. Und heute Morgen war ich super genervt, weil ich direkt, statt morgens zu meditieren und zu machen und zu tun, mich erstmal um diesen Podcast gekümmert habe und das 2 Stunden nicht gebacken bekommen habe. Und ich war super genervt danach. Und normalerweise würde das jetzt einfach den ganzen Tag so weitergehen. Dann würde ich abends halb tot in mein Bett fallen, weil ich meine Nebennieren wieder überansprucht hätte. Und stattdessen habe ich mich einfach hingesetzt, eine halbe Stunde meditiert und danach war alles wieder okay. Hm. So.
Ja, voll mein schön.
Mein Körper ist runtergefahren.
Ja.
Alles ist gut. Sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus.
Ja.
Also ich glaube, Entspannung und gerade wenn man in einer akuten Nebennierenschwäche steckt, die wirklich Symptome macht und die eventuell auch diagnostiziert ist schon, ist diese achtwöchige oder sechswöchige Nebennierenkur für mich definitiv der Schalter gewesen, damals, den es gebraucht hat. Das hat so Wunder gewirkt und ich bin wirklich niemand, der gerne seine Ernährung umstellt. Echt nicht. Ich bin da sehr eigen. Aber nach der ersten Woche, wo diese schlimmen Unterzuckerungen weg waren, habe ich gedacht, Halleluja, ich will mich nie wieder anders ernähren.
Ja, ist glaube also ich, wenn man da mal Erfolge merkt, wenn man Erfolge wirklich merkt, dann ist es ja auch kein Verzicht mehr in dem Sinn und man findet ja dann auch mit der Zeit seinen Weg. Und dann kann man ja auch wieder Dinge einbauen. Es ist ja nicht ein Verzicht für den Rest des Lebens. Es geht erstmal um eine starke Entlastung und dann die Nebennieren da auch wieder aufzubauen. Dasselbe mit Darm oder Leber oder sonst welchen Organen.
Ja. Ja. Absolut. Aber wie gesagt, Prävention wäre natürlich das Beste.
Richtig. Und es nicht immer so weit kommen lassen, dass man so wie du halt wirklich aus den Latschen gerissen wird.
Ja,
weil
daraus das war wirklich keine schöne Zeit.
Weil dann ist es wirklich schwierig. Und dann verliert man auch das Vertrauen in den eigenen Körper und denkt, man schafft es nur noch mit Hilfe von irgendwelchen Medikamenten oder eventuell gar nicht mehr, sondern da ist es, ja, das hat halt was mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, dass man da wirklich frühzeitig erkennt, okay, ich habe einfach in den letzten Monaten oder ja in einem Zeitraum X einfach eine Tendenz gehabt, da sehr überfordert zu sein. Das hat mich gestresst. Die ersten Beschwerden wie Periode ist ausgeblieben, die Haut wurde schlechter. Das sind ja alles so Körpersignale und die müssen wir einfach lernen wahrzunehmen.
Ja,
aber ich glaube, es ist ganz, ganz gut einfach, dass das Thema Nebennieren angesprochen wird. Das habe ich so ehrlich gesagt in meiner Zeit, wo ich gerade die unreine Haut hatte und auch da hängen die Nebennieren zusammen. Indirekt einfach nie gehört. Nie. Also kein Arzt, niemand hat mir das irgendwie ansatzweise auch mal da einen Triggerpunkt gegeben und gesagt, hey, schau doch da mal drauf. Klar, Stress als Überbegriff, aber du hattest das Gefühl, das ist einfach so ein Begriff, um zu sagen, entweder nimmst du jetzt die Pille wieder oder guckst, dass du was an deinem Stresshaushalt machst und dann geh.
Ja, aber genau das ist das Problem. Also mir wurde zwar gesagt, dass mit meinen Nebennieren was nicht in Ordnung ist und ich, aber dann liest du halt irgendein Buch, ne? Es gab irgendwie damals das Buch Grundlos erschöpft oder so.
Ja.
Und ich war ja damals schon so voll auf meinem Trip, alles verstehen zu müssen und zu machen und zu tun. Dann habe ich irgendwie so 5 Bücher zu den Nebennieren gelesen und war danach genauso schlau wie vorher.
Mhm.
Weil ich habe alles gemacht, was da drin stand. Ich habe damals, versucht, den Job zu wechseln. Ich habe keinen Kaffee mehr getrunken, ich habe keinen, ne, in den Anfängen so, keinen Kaffee mehr getrunken, keinen Red Bull mehr getrunken, bin früh schlafen gegangen, bin in Urlaub gefahren, bla 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 bla, alles, was einem halt so gesagt wird und es hat einen Scheißdreck gebracht. So, und es wurde minimal besser, nachdem ich dann das, was wir eben immer so predigen, fast schon, also nachdem ich dann Leber, Darm und so weiter, weil auch alle Entzündungen im Körper, die du nicht mitkriegst, und ich hatte ja ein Leaky Gut, schwächen ja auch die Nebennieren. Also dann habe ich das erstmal alles in Ordnung bekommen und dann ging es auch mit den Nebennieren wieder bergauf, aber dann kam halt diese Narkose.
Ja.
Und heute rege ich mich tierisch drüber auf, weil ich denke, es war nur meine Weisheitszähne. Das hätte ich auch noch ein halbes Jahr später machen können.
Ja.
Weißt du, es war einfach unnötig. Ich hatte keinen Blinddarmdurchbruch und es musste sein oder so. Es ging nur um meine Weisheitszähne. Die übrigens, ich weiß nicht genau, wie sehr ich da genau dran glaube, aber ich glaube, du hast mal einen Beitrag gemacht, was die Zähne, mit welchen Organen die Zähne zusammenhängen. Und die Weisheitszähne gehören zu den Nebennieren. Die sollte man nach Möglichkeit nicht ziehen.
Ja.
So, und jetzt waren meine Nebennieren sowieso schon gerade so am minimal besser werden und dann kam die Vollnarkose und die Weisheitszähne kam raus. Ja. Und dann war halt wieder Feierabend. Und da wieder rauszukommen,
das ist krass. Für einen sensiblen Menschen an sich ja schon. Also, es ist echt...
Das war wirklich, das war so schlimm. Aber, wie gesagt, die ganzen Sachen, die wir jetzt gesagt haben, angefangen bei Entspannungsübungen, Meditation und so weiter und eben mein persönlicher Retter, diese Ernährung nach Nebennierenkur, hat definitiv unheimlich viel gebracht. Also sollte jetzt jemand zuhören, der wirklich gerade akute Probleme hat, gerne mal ausprobieren, wir verlinken es. Und alle anderen, denkt an die Prävention, ne? Mhm. Stress ist nicht nur ungesund, so im Volksmund, sondern kann tatsächlich eurem kompletten Körper schaden.
Ja, absolut. Ja.
Das war jetzt genug Input, oder?
Sehr. Wir sind auch schon wieder hier gut in der Zeit. 50 Minuten.
Sehr gut.
Wunderbar. Okay, schön. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Auf Instagram, wo wir immer viele, viele, viele Beiträge posten und über viele wichtige Themen sprechen. Und natürlich auch in unserer Facebook-Gruppe zu finden unter Generation Pille. Und natürlich auch auf dem Blog. Wir verlinken alles, was wir erwähnt haben. Und wir freuen uns unheimlich, wenn ihr unsere Folge bewertet, ein paar Sternchen da lasst, vielleicht auch eine Bewertung schreibt, was ihr euch mehr wünscht oder was euch besonders gut gefallen hat. Wir freuen uns über jegliche Kommentare und sagen Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.